Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Neue Indizien deuten hin auf Lecks auch in den Rohren tief im Meeresboden. Invasive Pflanzen. Warum sich grüne Neuzuzüger und ihre Ausbreitung auf Inseln besonders gut studieren lassen. Und spende Blut, rette Leben. Warum das Rote Kreuz darüber nachdenkt, den Kreis der Blutspender zu erweitern, auch auf jene, die bisher nicht durften. Das ist Wissenschaft DRS2, am Mikrofon Patrick Judin. Seit 60 Tagen nun sprudelt das lecke Bohrloch am Grund des Golfes von Mexiko. Vor kurzem haben die Fachleute die Zahl erneut nach oben korrigiert, die Zahl, die angibt, wie viel Öl da tagtäglich ins Meer gelangt. Im Moment heißt es, die geschätzte Obergrenze liege bei 60.000 Fass pro Tag. 60.000 Fass, das entspricht dem Volumen eines Würfels mit knapp 20 Metern Kantenlänge. Und ein schnelles Ende der Katastrophe ist weiterhin nicht in Sicht. Vergangene Woche verdichteten sich gar die Gerüchte, dass die Probleme am und im Bohrloch noch größer werden könnten. Einer der wenigen hierzulande, der die Ereignisse aus der Sicht eines Ingenieurs kompetent einschätzen kann, ist der Bohringenieur Andreas Matzek. Matzek hat langjährige Erfahrung mit Tiefbohrungen an Land und ist derzeit mit engagiert bei der Bohrung nach Erdgas, deren Bohrturm am Rand des Genfersees steht. Dort habe ich ihn am Handy erreicht und gefragt, wie denn er 60 Tage nach dem Untergang der Plattform Deepwater Horizon, wie er die bisherigen Bemühungen von BP beurteilt, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Ja, ich glaube, BP hat sehr viel unternommen, um das Bohrloch unter Kontrolle zu kriegen und hat alles versucht, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das kann man durchaus so sehen.
Vor gut 30 Jahren allerdings, da passierte ja weiter südlich im Golf von Mexiko eine sehr ähnliche Katastrophe. Da gab es auch ein Bohrloch, das mehrere Monate lang Erdöl in den Golf von Mexiko ergießen ließ. 2010 jetzt wird mit fast denselben Methoden gearbeitet. Offenbar hat die Industrie seither zu wenig in Forschung und Entwicklung investiert für den Katastrophenschutz.
Ich glaube, das kann man nicht so sagen. In den letzten 30 Jahren wurden sehr, sehr viele technische Neuerungen eingeführt. Aber man muss es so sehen, dass diese Technik natürlich mit einem sehr hohen Risiko behaftet ist, da man gegen, ja, sprichwörtlich eigentlich gegen die Naturgewalten ankämpfen muss und es somit eine recht riskante Technologie darstellt. Und es wird dieses Unglück auch mit Sicherheit nicht das letzte Unglück dieser Art sein. Aber es wurden sehr, sehr viele technische Innovationen in den letzten Jahren unternommen, gerade mit dem Ziel, eben solche Katastrophen möglichst zu vermeiden.
Eine der Methoden, die man versucht hat, um das Loch zum Versiegen zu bringen, um dieses Leck zum Versiegen zu bringen, war die Operation Topkill. Dabei ging es darum, oben quasi diesen Blowout Preventer zu verstopfen, dass oben nichts mehr rauskommt. Jetzt gibt es aber eine These zum Scheitern dieser Operation, die ja misslungen ist. Die These lautet, dass das Bohrgestänge im Boden beschädigt sei und lecke. Und wenn man jetzt oben einen Zapfen quasi draufgesteckt hätte, dann hätte das gar nichts genutzt, sondern die Situation nur noch weiter verschlimmert. Denn das Öl wäre dann unkontrolliert in den Untergrund gedrungen, aus den Lecks im Bohrgestänge und dann aus 1000 kleinen Löchern im Meeresboden ausgetreten, statt aus dem einen, das man halbwegs kontrollieren kann. Was halten Sie als Fachmann von dieser These?
Ja, da muss man zwei Sachen betrachten. Also einerseits ist nicht wahrscheinlich das Bohrgestänge beschädigt, sondern die Verrohrungen, das heißt also der Stahlausbau der Bohrung selbst. Das ist zwar eine Vermutung im Moment, aber es könnte in diese Richtung gehen. Und der andere Punkt ist der, dass dieses Topkill-Verfahren meiner Ansicht nach also von Anfang an etwas fragwürdig bzw. mit sehr geringer Erfolgswahrscheinlichkeit durchgeführt wurde, weil es widerspricht eigentlich sehr vielen physikalischen Grundgesetzen. Aber ich sage es, es war ein verzweifelter Versuch, aber die Erfolgschancen waren relativ sehr gering.
Nun, ein weiteres Szenario, das im Raum steht, ist, dass das Öl jetzt bereits aus dem Bohrloch in den Boden dringt, ihn quasi aufweicht und dass früher oder später dieser Blowout Preventer, dieses Gestell auf dem Meeresboden, einsacken werde, samt allen Bemühungen, das Leck darin zu kontrollieren. Kann so etwas tatsächlich passieren?
Ja, sowas kann passieren. Also es sieht meines Erachtens nach aus, also dass die einzelnen Casing-Rohrtouren oder Futterrohrtouren im Bohrloch beschädigt sind, entweder durch den Blowout selbst oder auch durch das aufströmende Öl, durch Erosion in der Zwischenzeit sehr stark beschädigt sind. Das heißt also, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass eine Kommunikation zum offenen Gebirge, zum Gebirge im Nahbereich des Bohrloches besteht. Und das bedeutet, dass natürlich eben Gas und Öl über diese Öffnungen in den Meeresboden oder ins Gebirge austreten kann, den Meeresboden natürlich aufweichen kann und damit natürlich dann die Festigkeit des Gebirges zerstört und die Haltefähigkeit des BOPs und des Standrohres, auf dem der BOP montiert ist, verloren geht. Das ist durchaus möglich.
Das wäre dann quasi das Worst-Case-Szenario für die nächsten paar Wochen, dass da die gesamte Installation im Boden instabil wird.
Das ist richtig, ja. Das kann geschehen. Und deswegen setzt BP wahrscheinlich auch alles darauf, möglichst rasch die zwei Entlastungsbohrungen niederzubringen. Denn das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, diese Bohrung unter Kontrolle zu bringen.
Sie sagen es, die Entlastungsbohrungen, die scheinen derzeit quasi die letzte Hoffnung zu sein, das Loch wirklich zum Versiegen zu bringen. Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass diese Übung noch diesen Sommer gelingen wird?
Das schätze ich eigentlich relativ hoch ein. Das sollte durchaus diesen Sommer noch möglich sein. Außer es treten natürlich auch da große Schwierigkeiten auf, aber BP hat ja sogar zwei Plattformen installiert und bohrt parallel zwei Entlastungsbohrungen. Also so sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verfahren gelingen wird, recht hoch.
Das die Einschätzungen von Andreas Matzek, Bohringenieur, tätig unter anderem bei der Bohrung nach Erdgas, die derzeit am Ufer des Genfersees im Gange ist. Wir haben ihn am Handy erreicht. Japanischer Knöterich, kanadische Goldrute oder Riesenbärenklau. Diese Pflanzen haben eines gemeinsam. Auf dem Gebiet der Schweiz gelten sie als Immigranten, sprich früher gab es sie hier nicht. Aber inzwischen verbreiten sie sich stark und zwar auf Kosten einheimischer Gewächse. Was zunächst erstaunt, auf vielen Inseln sind solche sogenannte invasive Pflanzen noch viel verbreiteter als bei uns. Auf den Inseln lässt sich deswegen besonders gut untersuchen, was eine Pflanze zur invasiven Pflanze macht und wie man sie am besten abwehrt. Forscher der ETH Zürich haben nun die invasiven Pflanzen von 30 Inselgruppen in allen Weltmeeren verglichen. Sie haben dabei einige Überraschungen erlebt und was sie herausgefunden haben, wird auch einen Einfluss darauf haben, wie in Zukunft invasive Pflanzen bekämpft werden. Thomas Häusler berichtet.
Palmenstrände, Wälder voller Baumfarne, exotische Blüten überall. Tropische Inseln sind vielen ein Inbegriff von urwüchsiger Natur. Doch dieser Eindruck ist falsch, sagt der Pflanzenökologe Christoph Küfer von der ETH Zürich.
Generell auf ozeanischen Inseln kann man sagen, dass ein Großteil der Habitate zu einem Großteil von nicht einheimischen invasiven Pflanzen bewachsen ist. Also wenn man auf einer Insel in die Ferien geht, kann es gut sein, dass man fast nur nicht einheimische Arten sieht.
So stammt das auch in unseren Gärten beliebte Wandelröschen mit den charakteristisch unterschiedlich gefärbten Blüten ursprünglich aus Mittelamerika und der Lorbeer aus Südostasien. Beide haben sich aber auf vielen Inseln stark ausgebreitet. Dies ist problematisch, weil Inseln oft Arten beherbergen, die nur dort vorkommen. Breiten sich auf einem Eiland invasive Pflanzen stark aus, so können inseleigene Arten für immer verschwinden. Dass Inseln besonders von invasiven Pflanzen betroffen sind, daran sind ihre menschlichen Besiedler schuld.
Viele Inseln wurden vollständig abgeholzt im 19., Anfang 20. Jahrhundert und danach wurden sie wieder bepflanzt und häufig eben nicht mit den einheimischen Arten, weil die häufig sehr langsam wachsen, sondern mit neuen Arten, die sehr schnell wachsen, wo man sehr schnell wieder einen Wald hat und eben nicht Probleme wie Erosion und auch gute Holzproduktion.
Auch heute werden ortsfremde Pflanzen auf Inseln eingeführt. Doch nun sind Hobby- und Hotelgärtner die Hauptakteure. Diese starken Einflüsse haben aus den Inseln Freiluftlabors für die Untersuchung von invasiven Pflanzen gemacht.
Da gibt es rund um die Welt Inseln, die sich in gewissen Eigenschaften unterscheiden, in anderen sind sie gleich und auf all diese Inseln wurden im Wesentlichen die gleichen Arten eingeführt. Das ist wie ein wunderbares Experiment, das man als Wissenschaftler nie hätte machen dürfen. Und man hätte auch nicht die Zeit gehabt, weil das Experiment ist jetzt für 100, 200 Jahre am Laufen. Und wir konnten nur noch die Daten sammeln und das Experiment auswerten.
Das Experiment, von dem Christoph Küffer spricht, das besteht darin, dass er und seine Mitarbeiter von 30 Inselgruppen weltweit, von A wie Azoren bis V wie Virgin Islands, alle Daten gesammelt und analysiert haben, die zeigen, auf welcher Insel welche fremden Pflanzen vorkommen und wie sehr sich die einzelnen Immigranten breit gemacht haben. Die Auswertung brachte eine Überraschung. Bisher vermuteten die Biologen, dass es eine typische Art von invasiven Pflanzen gibt, ein Superunkraut, das sich rasend vermehrt, schnell wächst und sich gegen alle Konkurrenten durchsetzt, egal wie die Umstände sein mögen. Doch die neue Studie zeigt, dass es nur sehr wenige, etwa 10, solcher hyperinvasiven Pflanzenarten gibt. In den meisten Fällen bestimmen aber andere Faktoren, ob eine fremde Pflanze die einheimischen Arten an den Rand drängt.
Wenn man schaut, wie viele invasive Arten gibt es auf einer Insel, weitaus der wichtigste Faktor, der das vorhersagt, ist die ökonomische Entwicklung, das Bruttosozialprodukt der Insel. Scheint also wirklich hier einen starken Hinweis zu geben, je stärker eine Insel genutzt und dadurch auch gestört ist, desto größer ist das Risiko, dass sich da viele invasive ausgebreitet haben oder ausbreiten werden.
Auf einer wirtschaftlich regen Insel werden viele Straßen gebaut, Hotelanlagen oder Golfplätze angelegt und dadurch Naturräume gestört, die von eindringenden Pflanzen leichter erobert werden können. Diese Erkenntnis sollte Einfluss haben auf die Strategien zur Bekämpfung invasiver Pflanzen, sagt Christoph Küffer. Bisher liegt das Schwergewicht auf schwarzen Listen, Listen von Pflanzen also, die als besonders invasiv gelten und deren Einfuhr kontrolliert wird. Dass eine Inselstudie nun aber zeige, dass es diesen Typus hyperinvasive Pflanze kaum gebe, sei die Wirkung solcher schwarzen Listen begrenzt, folgert Christoph Küffer.
Deshalb würde ich plädieren für einen Ansatz, der ein Schwergewicht auf die Erhaltung von nicht gestörten Habitaten setzt.
Das Geld für Naturschutz sei notorisch knapp. Man müsse also auf jene Maßnahmen fokussieren, die nachweislich funktionierten. Zum Beispiel durch die Errichtung von Schutzzonen in noch unzerstörten Gebieten. Diese Strategie der Fokussierung hält der Pflanzenökologe Markus Fischer von der Uni Bern aber für zugewagt.
Man muss sich eine Invasion als eine Abfolge von Schritten vorstellen, die mit der Einführung von Arten, ihrer ersten Ansiedlung an einem Ort, dann ihrer Ausbreitung an diesem Ort lokal, bis hin zur Ausbreitung in natürliche Habitate sich abspielt. Und manche dieser Schritte hängen eher von der Eigenschaft des Habitats ab, wo die Art hingelangt, und andere Schritte hängen eben mehr von den Eigenschaften der Arten ab.
Darum sei es besser, an jedem Punkt der Invasionskette anzusetzen. Von der Einfuhrkontrolle exotischer Pflanzen über den Schutz intakter Naturräume bis zur Bekämpfung von Eindringlingen, die sich bereits verbreitet haben. Welche Bekämpfungsmethode man auch wählt, Tatsache ist, auf vielen Inseln ist der Zug dafür bereits abgefahren. Mauritius im Indischen Ozean zum Beispiel. Diese als tropisches Paradies verkaufte Ferieninsel verfügt noch über ganze 2% ursprünglicher Naturfläche. Der große Rest ist eine wilde Mischung aus einheimischen und eingeschleppten Arten. Den meisten Touristen scheint es trotzdem zu gefallen.
Thomas Häusler zu neuen Erkenntnissen über den Umgang mit sogenannten invasiven Pflanzenarten. Weitere Resultate aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik, die vergangene Woche ebenfalls für Schlagzeilen sorgten, hat mein Kollege Christian Heuss ausgewählt. Zu reden gab unter anderem eine neue Theorie zum Aussterben der Mammuts. Die Mammuts starben vor rund 13.000 Jahren aus und bisher galt die Annahme, ein Meteorit habe damals eingeschlagen und dessen Folgen seien schuld, dass Mammuts und Großfaultiere vom Erdboden verschwanden damals. Jetzt aber
kommen Theorien wieder in den Vordergrund, die meinen, der Mensch oder vielleicht der Klimawandel habe den Mammuts den Gar ausgemacht. Die Evidenz für die alte Theorie, die beruht nämlich auf Bodenrückständen, die durch extreme Brände hätten entstanden sein sollen, in der Folge des Meteoriteneinsturzes. Und amerikanische Wissenschaftler haben sich jetzt die Mühe gemacht, diese Bodenrückstände mal sehr viel genauer anzusehen.
Und wie genau hat man diese Stäubchen, diese Asche oder was es auch immer ist, genau untersucht?
Mit modernen Mikroskopietechnologien. Wenn man das macht, dann sieht man, dass auf der mikroskopischen Ebene diese Kügelchen den sogenannten Sklerotium der Pilze gleicht. Das ist eine sporenartige Dauerform, in der Pilze Kälte und Trockenheit überdauern können. Und sieht eben so aus, dass das, was man bisher als Aschenpartikel interpretiert hat, dass das in Tat und Wahrheit wahrscheinlich eben solche Sporenrückstände der Pilze sind. Und die Rückstände etwas länglicher Natur, das interpretieren die Forscher nun als Exkremente von Termiten und Käfer und eben nicht als Aschestaub. Und das ist jetzt eigentlich das Argument zu sagen, Mammuts sind nicht durch einen Kometen ums Leben gekommen, sondern wahrscheinlich eher durch die indigenen Menschen, die aus Südamerika nach Nordamerika eingewandert sind, vielleicht auch durch Seuchen, die es gegeben hat, oder auch durch den Klimawandel. Denn Mammuts haben ja zu Zeiten der Eiszeit gelebt und da hat sich das Klima in der Zwischenzeit stark verändert.
Von der Erde gehen wir nun auf den Mond. Dort auf dem Mond soll es deutlich mehr Wasser haben als bisher angenommen.
Sehr viel mehr, 100-mal mehr als bisher angenommen. Man hat ja den Mond eher als trockene, wüstenhafte Landschaft in Erinnerung, nicht zuletzt durch die Mondbilder aus den Apollo-Missionen. Erst etwa vor 2 Jahren konnte man direkt Wasser auf dem Mond nachweisen über eine Sonde. Und nun haben Geologen Gesteinsbrocken vom Mond mineralogisch untersucht.
Und woher kommt denn das Wasser auf dem Mond, das man darin gefunden hat? Wie kommt das dorthin?
Also man hat in diesen Gesteinsproben das Mineral Apatit gefunden. Und Apatit sieht man in einer speziellen Form, das heißt Hydroxylapatit, das eben mit Wasser verbunden ist. Dieses Wasser entsteht oder diese Wasserverbindung entsteht letztlich durch die Spaltung von Wasser durch das Sonnenlicht. Und wenn man das jetzt zurückverfolgt geologisch, kommt man zum Schluss, dass Wasser vorhanden gewesen sein muss, als der Mond entstanden ist. Und der Mond ist entstanden in der Folge einer Kollision eines Himmelskörpers mit der Erde vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Ein Himmelskörper, der die Größe des Mars ungefähr hatte. Und dieses wasserhaltige Gestein ist dann, hat sich von der Erde losgelöst und wurde so eigentlich zu einem erdnahen Trabanten. Und heute noch kann man in diesem Apatit eben feststellen, dass in der Tiefe des Mondes, aber auch gefroren an den Südpol des Mondes, eben eine beträchtliche Menge Wasser noch immer vorhanden sein muss.
Wasser spielt auch in der nächsten Geschichte eine Rolle, Regenwasser auf der Erde nämlich. Davon fällt ja leider für die einen, zum Glück für die anderen, derzeit reichlich. Das gefällt unter anderem den Schnecken, die dieses feuchte Wetter lieben und sich über Gemüse aller Art in den Gärten hermachen. Aber es besteht Hoffnung.
Ja, eben die Gärtner, die haben nicht so Freude an diesem Regenwetter, denn die Schnecken fressen all das frisch gepflanzte Gemüse und den Salat nieder. Ja, es gibt Hoffnung. Der Chemiker Georg Ponert von der Universität Jena, der hat sich eine Beobachtung zu Nutzen gemacht, nämlich dass Schnecken Moos meiden, das nicht fressen. Und er hat geschaut, welche Stoffe möglicherweise dazu führen, dass Schnecken eben das Moos meiden. Er hat aus dem sogenannten Besenmoos einen Stoff extrahiert, der heißt Oxylipin, das ist eine fettartige Substanz. Und er hat diese Substanz auf Salatblätter aufgespräht und diese Salatblätter hungrigen spanischen Wegschnecken angeboten. Und er sieht eindeutig, dass die behandelten Salatblätter von den Schnecken gemieden werden, während die anderen Salatblätter, die unbehandelten, gefressen werden. Das heißt, das könnte eine ökologische Alternative werden zum Schneckenkorn.
Lässt sich daraus vielleicht ein Tipp für die Gartenfreunde und Freundinnen im Publikum ableiten? Muss ich jetzt einfach nur noch ein Stück Moos in die Spritzkanne werfen und das Wasser daraus, das vertreibt dann die gefressigen Schnecken?
Nein, so einfach ist es leider nicht. Dieses Oxylipin ist relativ aufwendig zu extrahieren aus diesen Moosen. Da reicht der Chemiebaukasten im Keller leider noch nicht.
Vielen Dank. Soweit Christian Heuss mit Geschichten aus Wissenschaft und Forschung, die vergangene Woche auch noch Schlagzeilen machten. Das ist Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Spende Blut, rette Leben. Das Schweizerische Rote Kreuz appelliert in diesen Tagen und Wochen wieder an unsere Spendefreudigkeit. Seit Mitte Juni ist der Blutspendedienst des Roten Kreuzes wieder mit einem Blutmobil unterwegs durch Dörfer und Städte und sammelt von diesem ganz besonderen Saft. Das Gesundheitssystem hierzulande steht in Sachen Blutversorgung zwar international sehr gut da, aber trotzdem diskutieren die Behörden, ob gewisse Gruppierungen, die bisher vom Blutspenden ausgeschlossen waren, ob diese Gruppierungen wieder zugelassen werden sollen. Anita von Mond berichtet.
Blutspenden. Diese Aufgabe liegt in der Schweiz ganz in der Hand des Roten Kreuzes. Seine 13 regionalen Blutspendezentren und eine nationale Dachorganisation sorgen dafür, dass die Schweizer Spitäler immer genug Blut haben. Blut für Unfallopfer, für Herzinfarktpatienten oder auch für Krebskranke in der Chemotherapie. Gegen 400.000 Blutspenden sammeln die Spendedienste jedes Jahr. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Denn, sagt der Hämatologe Andreas Buser, die Leute sind immer weniger bereit zu spenden.
Die Spendebereitschaft in der Bevölkerung nimmt leider tendenziell ab. Das ist ein Trend, der in anderen Ländern auch vonstatten geht und ist möglicherweise auch in den städtischen Gebieten prononcierter, als das in den ländlichen Regionen ist.
Im Blutspendezentrum der Region Basel, das Andreas Buser leitet, herrscht bei unserem Besuch gerade wenig Betrieb. Auf den 12 Betten liegen 3 Leute, lesend, mit Kanülen im Arm, und lassen sich einen halben Liter Blut abzapfen. Warum tun sie das?
Weil Leute Blut brauchen. Ich auch vielleicht mal froh bin, wenn ich Blut brauche. Plus ist es auch eine Möglichkeit, das Blut testen zu lassen. Es wird ja immer untersucht.
Es gibt viele Gründe. Kinder, die ich selber habe, man weiß es ja nie, vielleicht brauchen die mal Blut. Oder Motorradfahrer bin ich auch. Und da braucht man auch hin und wieder Blut. Und Operationen und Geschichten und was weiß ich was alles.
Der Vater meines Freundes erkrankte an Leukämie und da wurde mir bewusst, dass es wichtig ist, Blut zu spenden, etwas zu tun für kranke Leute.
Blutspenden würden durchaus noch andere Leute gern. Doch sie scheitern am Fragebogen, den jeder Spender ausfüllen muss. Alle möglichen Leute dürfen nicht spenden. Wer Asthma hat oder starken Heuschnupfen, wer die letzten Tage beim Zahnarzt war oder die letzten Monate in einem Malaria-Gebiet und viele andere sind ausgeschlossen. Andreas Buser sagt dazu:
Der Fragebogen ist in den letzten Jahren immer wie strenger geworden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man die Spender vergraulen will, sondern das ist vielmehr, um sicherzustellen, dass die Patienten das bestmögliche Blut bekommen.
Die strengen Normen werden in der Schweiz nun aber wahrscheinlich etwas gelockert. Rudolf Schwabe, der Direktor des Nationalen Blutspendediensts in der Schweiz, geht davon aus, dass manche bisher gesperrten Personengruppen bald neu zum Blutspenden zugelassen werden könnten. Zum Beispiel homosexuelle Männer, die bisher als mögliche Überträger des AIDS-Virus HIV nicht spenden dürfen.
In Bezug auf den Ausschluss von Männern, die mit Männern Sex haben, ist derzeit eine Arbeitsgruppe hier in der Schweiz und eine Kommission im Europarat daran, diese Vorschrift zu überprüfen. Wir rechnen damit, dass spätestens im Jahr 2011 eine Praxisänderung kommen könnte.
Wie diese Praxisänderung genau aussieht, diskutieren die Arbeitsgruppen zurzeit noch. Möglich wäre zum Beispiel, dass nur homosexuelle Männer zugelassen werden, die nicht HIV-infiziert sind und in monogamen, eingetragenen Partnerschaften leben. Weiterhin werden die Blutspendedienste sämtliche Blutkonserven auf HIV testen. Dank diesen Maßnahmen gab es in den letzten Jahren in der Schweiz keine HIV-Ansteckungen via Bluttransfusionen mehr. Doch noch eine zweite Gruppe dürfte bald neu zum Spenden zugelassen werden.
Für Personen, die sich während mindestens 6 Monaten in Großbritannien aufgehalten haben, das geht auf die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder auf den Rinderwahnsinn zurück. Auch hier sind wir derzeit am Prüfen, ob diese Restriktion aufgehoben werden könnte, weil sie für die betroffenen Personen schwer nachvollziehbar ist.
Und weil diese Personen heute nicht mehr als ernsthaftes Risiko gelten. Leute mit England-Vergangenheit und homosexuelle Männer. Die Zulassung dieser 2 neuen Spendergruppen würden den heutigen Spenderpool um schätzungsweise rund 5% erweitern. Allerdings dürfte auch die Nachfrage nach Blut weiterhin leicht steigen, weil die Bevölkerung älter wird und mehr Operationen braucht. Es bleibt also dabei, um die benötigten Blutspenden aufzutreiben, müssen die Spendedienste heute aktiver sein als noch vor 10 Jahren. Heute fahren sie sogar mit Blutspendemobilen durchs Land, den Spendern entgegen sozusagen. Weil sich Blut nicht lange lagern lässt, drohen immer wieder Engpässe, sagt Andreas Buser vom Basler Spendezentrum.
Engpässe gibt es während oder nach Feiertagen, während der Schulferien, wenn viele Leute weg sind, und wenn die saisonale Grippe kommt, dann haben wir auch regelmäßig einen Rückgang der Spenden.
Doch was heißt Engpässe? Könnte ein Verunfallter während der Ferien- und Grippezeit auf dem Operationstisch sterben, nur weil zu wenig Blut im Kühllager ist? Nein, das nicht, sagte der Intensivmediziner Martin Siegemund, der am Universitätsspital Basel regelmäßig Bluttransfusionen durchführt.
Im Normalfall haben wir genügend Blutprodukte, ja, muss man eigentlich so sagen. Es liegt sicher nicht daran, dass zu wenig Blutprodukte da sind. Manchmal sind die Patienten einfach zu schwer krank oder respektive zu schwer verletzt. Dann nützt alles Blut nichts. Ja.
Für Notfälle ist in der Schweiz also stets genügend Blut vorrätig. Die Reserven reichen sogar für mehr. Auch für nicht dringliche, planbare Operationen war hierzulande in den letzten 5 Jahren immer genug Blut an Lager. Ganz anders sieht es international aus, sagt Rudolf Schwabe. Normal sei,
dass sogenannte Wahloperationen in vielen Ländern, zum Beispiel in den USA, verschoben werden müssen. Es ist an der Tagesordnung, dass dort Patienten kurzfristig angerufen werden, dass ihre Operation um ein paar Tage oder um ein paar Wochen verschoben werden muss.
Die meisten Länder legen deutlich kleinere Blutvorräte an als die Schweiz. In den USA etwa reichen die Vorräte für gerade mal einen Tag, in Deutschland für rund 2 Tage, sagt der Leiter des Schweizerischen Blutspendedienstes. Die Schweiz käme mit ihrem Vorrat 6 bis 7 Tage durch, also etwa 3-mal so lang wie Deutschland und 6-mal so lang wie die USA. Gleichzeitig muss die Schweiz weniger abgelaufene Blutkonserven wegwerfen. Möglich macht dies ein Spezialabkommen mit Griechenland. Griechenland nimmt der Schweiz zum Selbstkostenpreis Blutüberschüsse ab, wenn solche vorhanden sind, und es verzichtet auf Blut, wenn die Schweiz zu wenig hat. Rund 8% unserer Blutspenden gehen so nach Griechenland, an Patienten mit der dort verbreiteten Blutkrankheit Thalassämie. Für Rudolf Schwabe ist dieses Abkommen ideal.
Weil wir damit einerseits den Schweizer Blutbedarf stets aufrechterhalten können durch eine geeignete Reservehaltung. Andererseits gelingt es uns damit, Griechenland mit Blutprodukten zu versorgen, die dieses Land unbedingt nötig hat.
Dank dieser Griechenland-Strategie ist es in der Schweiz also bisher gelungen, jederzeit für jede Operation genügend Blut bereitzustellen. Angesichts dieser Tatsache von Engpässen zu sprechen, das sei doch Klagen auf hohem Niveau, könnte man einwenden. Doch dieses Niveau widerspiegelt letztlich einfach den hohen Standard, den das schweizerische Gesundheitswesen nach wie vor hat.
Das war eine Recherche von Anita Vonmund in Sachen Blutspenden in der Schweiz. Mehr zum Thema finden Sie auch bei uns auf der Website wissenschaft.drs.ch. So viel für heute von Wissenschaft DRS2. Uns hören Sie jeden Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr auf DRS2 oder übers Wochenende auf DRS4 News. Wie Sie den Podcast dieses Magazins abonnieren können, erfahren Sie auf wissenschaft.drs.ch. Für die heutige Sendung verantwortlich Christian Heuss, am Mikrofon war Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.